ARD. HR2 Kultur. Menschen und ihre Musik. Eine Kooperation von BR Klassik und HR2 Kultur.
Und dazu begrüßt Sie ganz herzlich Bernhard Neuhoff. Und ich freue mich sehr, dass mein heutiger Studiogast einer der besten Pianisten der Gegenwart ist, Ondra Schiff. Herzlich willkommen, Herr Schiff.
Danke sehr für die Einladung.
Herr Schiff, wann waren Sie zuletzt in Ihrer ungarischen Heimat?
Es war die Beerdigung meiner Mutter 2010. Und es fehlt mir sehr, also Erinnerungen. Ich habe viele Freunde natürlich, wenig Familie. Aber solange das Viktor Orban da ist und diese Mannschaft, ich kann nicht zurückgehen. Und ich fürchte, das werde ich nicht mehr erleben. Das sieht nicht danach aus.
Orban ist offen antisemitisch.
Das würde ich nicht sagen. Nein. Wissen Sie, wer ein Antisemit ist, derjenige, der die Juden mehr hasst als notwendig. Also in diesem Sinne, das ist ein böser Witz. Aber das darf ich erzählen. Nein, er ist nicht. Er ist ein Opportunist, ein Karrierist. Und wenn das seine Macht nützt, dann ist er sehr philosemitisch. Also er sagt zu Recht, in Ungarn und in Budapest, das ist eine sehr große jüdische Gemeinde und die jüdische Kultur und die Synagogen, das floriert alles. Also er hat große Freunde wie Netanyahu und viele Leute aus Israel kommen lieben gern nach Ungarn und kaufen dort Wohnungen und Häuser und Immobilien. So.
Aber dazu. Er benutzt Codeworte, die eigentlich nicht missverständlich sind.
Ja, natürlich. So, man muss ein Land wie Ungarn und auch die anderen Länder so rein rassistisch halten. Und also laut Orban sind Länder, die verschiedene Nationen und verschiedene, so diese Multikulti, er ist vehement dagegen.
Können Sie verstehen, wenn manche Leute sagen, Musiker sollten sich nicht zur Politik äußern?
Nein, das kann ich nicht verstehen und ich bin anderer Meinung, aber diese Menschen haben auch ihre Rechte zu ihren Meinungen.
Wir werden noch einiges zu besprechen haben, nicht nur solche düsteren Themen, aber spannende Themen drängen sich ja in unserer Zeit leider auf. Umso wichtiger ist die Musik als Gegenpol. Sie haben sich zuerst etwas von Bach gewünscht, und zwar das H-Moll-Präludium aus dem wohltemperierten Klavier. Und ich habe Sie genötigt, eine Musik von Ihnen gespielt, muss auch mit dabei sein. Also wir hören Ondra Schiff. Warum haben Sie sich gerade dieses Werk gewünscht?
Ich finde dieses Präludium, das ist ein Gipfel im ersten Teil vom wohltemperierten Klavier und einfach eine sehr kühne, eine sehr moderne Musik. Thank you.
Präludium in H-Moll von Johann Sebastian Bach aus dem ersten Teil des Wohltemperierten Klaviers, gespielt von Andra Schiff. Herr Schiff, es gibt ja sowas wie Konzertdesign und dann auch Überlegungen, ob man die klassische Musik mehr der bildenden Kunst annähern kann, so Installationen, wo man wandelt und von einer musikalischen Ecke zur nächsten geht. Ich glaube, das wäre dann ein Irrweg, oder? Diese Konzentration und das Stillsitzen, das ist ja für viele Menschen das eigentliche Hindernis, dass man sich verpflichtet, 2 Stunden auf seinem Platz auszuharren und nicht, wie wenn man Spotify hört, schnell zum nächsten Track gehen kann oder irgendwie, man muss einfach das über sich ergehen lassen, was Sie sich dann ausdenken als Hörer. Aber ich denke, das ist die Bedingung, oder? Geht auch ein anderer Vertrag?
Für mich ist das eindeutig, dass man sich konzentrieren muss und das ist kein leichter Weg. Für mich ist aber Musik viel mehr als Unterhaltung. Also ich möchte, dass die Menschen sich im Konzert wohlfühlen, aber da gibt es auch andere Dimensionen.
Herr Schiff, Sie haben sich gewünscht von Franz Schubert einen Ausschnitt aus dem langsamen Satz des Streichquintetts mit dem Wegquartett, dem berühmten ungarischen Quartett, geleitet von Sándor Weg, dem großen Geiger. Dazu stößt Pablo Casals. Das ist Musik, die im Himmel zu sein scheint, aber auch vielleicht schon jenseits des Lebens. Wie hören Sie das?
Das war immer ein Lieblingswerk von mir, besonders dieser Satz. Das hat auch die dunkle Seite im Mittelteil von diesem Adagio. Aber es gibt kaum eine Musik, die mich so berührt wie die Schubertische. Und dieses Werk, das Streichquintett, das steht bei mir ganz, ganz oben auf der Liste. Das möchte man vielleicht bei der eigenen Beerdigung hören. Und ich hatte ein sehr schönes Verhältnis zu Sándor Weg. Ich habe mit ihm sehr viel musiziert, als Geiger und dann als Dirigent. Und ich verdanke ihm sehr, sehr viel. Und er hat mir oft erzählt von seiner Zusammenarbeit mit Pablo Casals, wie viel das ihm bedeutet hat.
Thank you.
Der langsame Satz aus dem Streichquintett von Franz Schubert. Musik für die einsame Insel. Andra Schiff hat sie sich gewünscht. Gespielt wurde sie hier vom Wegquartett und vom Cellisten Pablo Casals. Herr Schiff, wir haben vorhin gesprochen über die Verbindung von Musik und Politik, von Ihrem Entfremdungsprozess mit Ihrer Heimat, weil dort politisch die Dinge in eine komplett falsche Richtung laufen aus Ihrer Sicht. Sie sind eine Zeit lang auch nicht in Österreich aufgetreten, als Haider von der FPÖ, Jörg Haider, an der Regierung beteiligt war. Wie meinen Sie, müssen wir jetzt mit russischen Künstlern umgehen? Das ist ja ein ähnlicher Fall, der viel diskutiert wird.
Ihre Frage ist richtig und berechtigt. Nicht so einfach zu beantworten. Ich versuche das trotzdem. Ich bin ein sehr großer Freund von Russland und von der russischen Kultur. Und ich habe sehr viel in der Vergangenheit in Russland gespielt. Und es gibt kaum ein Land auf der Welt, wo ich so gern gespielt habe.
Warum?
Wegen dem Publikum. Das russische Publikum hört nicht mit dem Kopf, nicht einmal mit den Ohren, sondern mit dem Herz. Es ist mir sehr oft passiert, dass wirklich Leute mit dicken Tränen in den Augen, dass sie wirklich zutiefst bewegt sind. Und die konsumieren nicht die Kunst und Musik, sondern sie erleben das. Das muss man sagen. Also wenn man mir jetzt sagt, Sie dürfen nie wieder in Russland spielen, das bricht mein Herz, sage ich ehrlich. Aber andererseits, was jetzt passiert, ist unakzeptabel. Es ist aber auch eine Frage, wie dürfte das so weit kommen? Und was haben wer sind wir? Aber was hat die USA vor allem und den Westen versäumt, eben mit dem NATO? Also ein bisschen hat man Putin in die Ecke getrieben und provoziert, unnötig. Und ich verteidige jetzt nicht Herrn Putin, ich bin nicht ein Anwalt von ihm. Jetzt mit der Kunst, es wäre ein fürchterlicher Fehler, jetzt alles, was russisch ist, zu eliminieren.
Ich glaube aber, das fordert auch niemand.
Es sind Tendenzen. Ich habe schon oft gesehen, ja, man darf nicht Tschaikowski spielen, man darf nicht einen Kongress über Dostojewski machen. Also das ist idiotisch. Mit den Künstlern, da muss man auch differenzieren.
Ob sie Putin von sich aus unterstützt haben, wie Gergiev, der
absolut
Werbung für ihn macht und Propaganda.
So, ich finde die Kategorie von Herrn Gergiev oder Herrn Matsujew, das ist ohne Frage, die muss man boykottieren. Aber es sind dann andere russische Künstler, die dort leben oder Familie haben, die sind überhaupt nicht für Putin, aber um jetzt sich zu äußern und um diesen Krieg zu verurteilen, das ist für sie lebensgefährlich. Und man muss diese Kategorie von Künstlern anders beurteilen. Und dann gibt es eine dritte Kategorie, wie mein Freund Jewgeni Kissin, der im Ausland lebt mit seiner Familie, und der hat sich sehr mutig gegen Putin geäußert. Und Gott sei Dank, niemand unternimmt etwas gegen Jewgeni Kissin. Aber ich habe schon auch Gerüchte gehört, dass es Veranstalter waren, die sagten, also wir wollen nicht, dass Sokolow bei uns auftritt, weil er Russe ist. Also das ist völlig falsch.
Wie stehen Sie zu dem Fall von Theodor Korenzis, dessen Orchester ist ja gesponsert von einer Bank, die direkt dem russischen Staat gehört und dessen Chefpositionen auch von der Regierung ernannt werden?
Er ist sicherlich in einer sehr schwierigen Situation. Man muss Stellung nehmen. Ich denke, man darf nicht und kann nicht an sämtlichen Hochzeiten tanzen gleichzeitig. Also entweder hält er sich für Russland und die russische Politik oder akzeptiert er dann die Konsequenzen. Aber er möchte an allen Hochzeiten tanzen. Wenn ich das sagen darf, das ist sehr gefährlich, was ich hier jetzt sage, weil kaum macht man den Mund auf, dann kommt eine Lawine dagegen. Aber Sie haben mich so nett gefragt, also ich wage das zu sagen, dass mir das überhaupt nicht gefällt, diese Verbindung zu der russischen Bank oder zu den Oligarchen. Und dann habe ich noch gar nicht von der Musik gesprochen, aber das ist dann Geschmackssache.
Da polarisiert Theodor Korenzis natürlich auch sehr. Sie haben sich gewünscht, aus dem Figaro eine Arie Se vuol ballare, und es singt Cesare Siepi, und der erste Name, den Sie genannt haben, war Erich Kleiber. Erich Kleiber, der Vater von Carlos Kleiber, großer deutscher Dirigent, der fliehen musste vor den Nazis, der den Wozzeck-Ur aufgeführt hat und in den 50er Jahren dann wiedergekommen ist aus seinem Exil in Argentinien. Was hat es mit dieser Aufnahme auf sich? Die ist von 1955, also schon einige Jahre alt.
Für mich ist das die schönste Aufnahme von Figaro. Ich habe sehr viele, die ich schätze, von Fritz Busch, von Kleinborn und oder von Bruno Walter. Alle, ich bin so altmodisch, wissen Sie. Also eben, ich finde, dass diese Authentizität oder historische Musik oder Interpretationsbewegung, das ist nicht unbedingt neu. Also eben, ein Fritz Busch oder ein Erich Kleiber haben schon in den 30er Jahren einen wunderschönen, flotten und schlanken Mozart dirigiert. Bei diesem Historismus heute, es kommt auch sehr oft eine Oberflächlichkeit, was mich sehr stört. Und diese Aufnahme, da spielen wirklich die Wiener Philharmoniker so gut, wie sie können. Und es ist eine herrliche Aufnahme und es lebt und pulsiert und es hat aber auch Zeit, ja. So, es wird heute Mozart so rasend schnell gespielt. Man versteht gar nichts mehr. Und das ist für mich sehr, sehr wohltuend.
Se vuol ballare, signor Contino. Se vuol ballare, signor Contino. Il chitarrino le suonerò, il chitarrino le suonerò, sì, le suonerò, sì, le suonerò. Se vuol venire nella mia scuola, la capriola l'insegnerò. Se vuol venire nella mia scuola, la capriola l'insegnerò, sì, l'insegnerò, sì, l'insegnerò. Saprò, 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 ma piano. Piano, piano, meglio di arcano dissimulando scoprir potrò. L'arte scrivendo, l'arte adoprando, di qua pungendo, di là scherzando, tutte le bandiere rovescerò, rovescerò. L'arte scrivendo, l'arte adoprando, di qua pungendo, di là scherzando, tutte le macchine rovescerò, tutte le macchine rovescerò, tutte le macchine rovescerò. delle macchine rovescerò, rovescerò, rovescerò. Se vuol ballare, signor Contino, se vuol ballare, signor Contino, il chitarrino le suonerò, il chitarrino le suonerò, sì, le suonerò, sì, le suonerò.
Se vuol ballare, die Arie des Figaro aus der gleichnamigen Oper von Wolfgang Amadeus Mozart. Erich Kleiber dirigierte die Wiener Philharmoniker und gesungen hat Cesare Siepi. 1955 ist diese legendäre Aufnahme entstanden und es ist eine Lieblingsaufnahme von meinem heutigen Studiogast András Schiff. Herr Schiff, Sie haben vorhin gesagt, es stört Sie, wenn die Verfechter der historischen Aufführungspraxis immer alles so schnell spielen. Sie sind aber selber jemand, der sehr viel davon gelernt hat und auch auf historischen Instrumenten spielt, auf alten Flügeln aus der Zeit von Brahms, aus der Zeit von Schubert. Manche Leute irritiert das, weil diese Instrumente nicht so glatt klingen. Was fesselt Sie so da dran?
Früher war ich auch sehr blöd und ich habe das nicht verstanden, diese alten Instrumente. Aber vielleicht habe ich damals in meiner Jugendzeit nicht die richtigen Instrumente kennengelernt. Diese alten Instrumente sind zauberhaft, wenn sie in guten Zustand sind.
Sie haben vorhin gesagt, dass die historische Aufführungspraxis in manchem in den 30er Jahren schon begonnen hat. Sie haben sich jetzt gewünscht, das Busch-Quartett. Die haben natürlich auch noch auf Darmsaiten gespielt. Das war ja damals noch normal. Die haben nicht schon wieder auf Darmsaiten, sondern noch auf Darmsaiten gespielt. Und zwar den ersten Satz aus dem späten Streichquartett Opus 131 in Cis-Moll von Ludwig van Beethoven. Ganz verinnerlichte, meditative Musik. Vielleicht die schönste Fuge, die Beethoven komponiert hat, finde ich jedenfalls.
Ja, das ist eine einmalige Musik, überhaupt die letzte Phase Beethovens, ob das die letzten Klaviersonaten sind oder die Missa Solemnis und vor allem diese Streichquartett. Also Streichquartett ist meine Lieblingsgattung. Leider kann ich keine Streichinstrumente spielen. Ich habe versucht mit dem Cello jetzt unlängst, aber jetzt bin ich viel zu alt.
Und wirklich?
Ja, und die Finger.
Hatten Sie Unterricht?
Ein bisschen, ja.
Ja?
Aber das geht nicht mehr. Aber auch passiv. Also ich höre unglaublich gern Quartette von Haydn vor allem, die späten von Beethoven. Und darunter ist Opus 131 mein Lieblingsstück. Vor allem wegen dieser Fuge, weil das auch sehr Bach nahe ist. Das ist eine elementare, eine metaphysische Musik. Da geht er sehr, sehr, sehr weit. Und niemand spielt das für mich so schön wie Adolf Busch und sein Quartett. Das ist unerreicht für mich. Da sind wir wieder bei Politik, weil Adolf Busch musste auch Deutschland verlassen und das war nicht nötig für ihn, er hätte ruhig bleiben können. Aber die Gebrüder Busch sind weggegangen, und so wie Thomas Mann. Und ich finde diese Zivilcourage sehr wichtig für Künstler auch.
Thank you.
Ein Ausschnitt aus dem ersten Satz des Streichquartetts Opus 131 von Ludwig van Beethoven, gespielt vom Busch-Quartett. Und gewünscht hat sich das Andras Schiff, der ist zu Gast bei mir heute. Herr Schiff, Sie haben vorhin erzählt, dass Sie Cello-Unterricht haben. Mussten Sie nicht beim Studium noch ein Melodieinstrument auch spielen?
Nein, eigentlich nicht. Umgekehrt, alle müssen Klavier lernen, aber bei Pianisten nicht. Ich hatte einen wunderbaren Lehrer, Ferenc Radosz, hat gesagt, also, du hast so Probleme mit der Koordination und du solltest Pauke, also Timpani-Stunden nehmen. Und da war ein sehr guter alter Professor, Professor Rubal, und er war Solo-Pauker bei der Dresdner Staatskapelle unter Fritz Busch. Und bei ihm hatte ich Pauke gelernt und das hat mir unglaublich geholfen mit der Koordination zwischen den beiden Händen. Aber nicht nur das, sondern diese Pauke hat mir gezeigt, dass auch eine Pauke ist kein perkussives Instrument, sondern man muss dort Tonqualität haben.
Auch nicht, mit der Pauke kann man singen.
Ja, und nicht hineinhauen. Niemals.
Es gibt ja von Paul Hindemith einen frechen Satz, wo er drüber schreibt, betrachte das Klavier als eine interessante Art Schlagzeug.
Das ist zynisch.
Können Sie sich erinnern, wie Sie als Kind Freundschaft mit diesem Instrument geschlossen haben? Aber das reicht ja noch nicht. Dann muss man auch sehr, sehr hart arbeiten.
Ja, sehr schön. Aber ich habe dann mit 5 Jahren angefangen, Klavierstunden zu nehmen. Aber nur als Spaß. Das, Gott sei Dank, ich war nie ein Wunderkind. Meine Eltern haben das nie forciert. Ich konnte eine völlig normale, schöne Kindheit haben, wo ich viel mehr Fußball spielte als Klavier. Und meine Mutter hat mich sehr oft mitgenommen in Konzerten halt zu hören, ja. Schöne Erinnerungen. Ich saß im Schoß meiner Mutter. Sie konnte mich mitnehmen in die Musikakademie, in den Konzertsaal. Ich habe sehr oft Svjatoslav Richter gehört und sogar Arthur Rubinstein. Und solche Erlebnisse waren sehr wichtig und das hat mir dann immer mehr gefallen. Aber es dauerte 7, 8 Jahre, also bis ich so 12 oder 13 war, bis sie sagte, das musst du fürs Leben machen. Und dann, es reicht nicht mehr eine halbe Stunde oder eine Stunde zwischen 2 Fußballspielen zu üben. Da musste man mehr. Aber das war die richtige Reihenfolge, weil ich sehe, diese armen Wunderkinder, die also hinter jedem Wunderkind stehen, sehr wohlwollende aber schreckliche Eltern. Also die machen diese Kinder kaputt und sie müssen immer üben und dann sie versäumen die ganze Kindheit.
Und die Eltern sagen dann, wir haben einen Preis gewonnen.
Ja, da haben wir sehr viel schlimme Katastrophen gesehen.
Haben Sie selber die Entscheidung getroffen mit 12?
Ja, wirklich selber. Und ich weiß nicht, das ist so wie ein Saulus Paulus. Ich weiß nicht, was mir geschehen ist, aber das war so schlagartig.
Und nie bereut?
Nie bereut. Ich bereue nur eines, dass ich habe kein Talent zum Komponieren. Und ich möchte so gern, aber sehr gut komponieren, also nicht mittelmäßig, also nicht so wie Orff.
Sondern so wie Bartok.
Mindestens, ja. Nein, das wäre, Gott mei, das ist unerreichbar.
Und von dem wünschen Sie sich noch was?
Ja, also, der ist mir so wichtig, auch als Pianist. Béla Bartók, was Sie eben vor ein paar Minuten, was Hindemith gesagt hat, das Klavier als Schlagwerk. Und es wird auch irrtümlich behauptet von Bartóks Klaviermusik, das sei perkussiv. Aber bitte hören wir jetzt ein kleines Stück von Bartók, es heißt Este Osékelyeknél, also ein Abend in Transsilvanien. Das ist ein ganz einfaches Klavierstück und das ist für mich ein Musterbeispiel von Rubato, von Parlando, eine sprechende Art, Klavier zu spielen. Und man sieht den gedruckten Notentext und da stehen ja Achteln und Vierteln und Pausen und trotzdem der Bartók spielt eine Klangsprache und er spricht diese Musik wie eine Muttersprache. Und ich denke, wenn wir jetzt Aufnahmen von Schubert oder von Beethoven oder Mozart hätten oder von Bach, wir würden zu ähnlichen Ergebnissen kommen. Also was auf dem Papier in den Notentext steht, das müssten wir sehr genau folgen, aber die musikalische Notation ist ein imperfektes System. So diese Nuancen von der Sprache kann die musikalische Notation nicht zurückgeben.
Und Bartók spielt seine eigene Musik frei, spontan, inspiriert.
Ja, und trotzdem sehr texttreu. Und das ist mein Vorbild. Thank you.
Ein Abend in Transsilvanien von Béla Bartók mit Béla Bartók. Eines der großen Vorbilder von Ondra Schiff und der ist heute zu Gast. Herr Schiff, als letztes haben Sie sich gewünscht, den Musikkritiker, eines der berühmten Lieder des großen Kabarettisten Georg Kreisler. Und das bringt mich natürlich zu der Frage, ob Sie Kritiken lesen.
Natürlich, wir sind alle eitel. Ich hoffe, ich bin nicht zu eitel. Ich arbeite ein Leben lang an meiner Eitelkeit. Mit mehr oder weniger Erfolg. Aber wir interessieren uns natürlich. Also Musik ist Interpretation, ein Konzert. Das ist keine Einbahnstraße. Wir brauchen eine Rückmeldung. Man spielt ein Konzert und das Publikum applaudiert. Also man wird nicht ausgebuht oder man wird nicht mit faulen Tomaten angeworfen. Und dann, ich lese das natürlich, ich brauche eine Reaktion. Aber es ist mir schon lange nicht mehr so wichtig als früher. Also wenn man ein junger Mensch ist, dann ist man mehr interessiert und mehr abhängig davon. Und ich habe manchmal auch sehr gelitten davon. Also ich glaube, kein Musiker, der sagt, ich lese keine Kritik. Jeder liest das.
Es gibt von Max Reger ja den berühmten Brief an einen Kritiker, wo er schreibt, ich sitze an einem stillen Ort, ich habe Ihre Kritik vor mir, bald werde ich sie hinter mir haben. Was ist denn Ihr Rezept gegen Kritiken, die Sie ärgern?
Weiß nicht, man darf sich nicht so aufregen. Aber in dieser Hinsicht ist die Welt besser geworden, weil ich erinnere mich an Joachim Kaiser, ja?
Natürlich, der große, berühmte SZ-Kritiker.
Und das war wirklich damals unglaublich wichtig in der Musikwelt, was wird der Kaiser jetzt schreiben. Aber bitte, er war auch nur ein Mensch und ich habe persönlich auch gelitten unter Kaiser. Stellen Sie sich vor, ich war noch sehr jung, Anfang 20er Jahre und ich hatte ein Tournee mit dem Bamberger Symphoniker, dirigiert hat Eugen Jochum. Und ich spielte das G-Dur-Konzert von Mozart, Köchel 453. Und das mache ich heute nicht mehr, aber das habe ich damals und auch richtig gemacht. Mozart schreibt ja Basso Continuo in seinen Klavierkonzerten. Also wir kennen sehr viele Handschriften von Mozart und da steht während der Tutti-Passagen ein gezifferter Bass. Und es wurde praktiziert von Mozart selbst.
Er hat immer gespielt, auch wenn das Orchester gespielt hat, dann halt begleitend.
Ja, weil damals war kein Dirigent, Mozart hat das geleitet und durch das Continuo-Spiel hat er das Ensemble zusammengehalten. So, ich habe das angefangen und Jochum war begeistert. Er hat das noch nie gehört und dachte, oh, junger Mann, das ist toll, machen Sie das. Dann beim dritten Konzert oder so kommen wir nach München und am nächsten Tag, Kaiser schreibt ein Zerriss in der Zeitung und wie schlecht das alles war. Aber vor allem, wie kommt dieser junge Mann dazu, Continuo zu spielen und was ist das für ein Blödsinn?
Weil es in den Noten steht.
Das wusste Kaiser nicht und er weiß alles besser sowieso. Und das Schlimmste ist, dass am nächsten Tag wollte Jochum kaum mit mir sprechen. Ich war weg vom Fenster wegen dieser Kritik. Also dann ist es nicht so harmlos. Ein Kritiker muss wirklich sehr anspruchsvoll sein, aber es hat auch seine Spielregeln und man darf nicht unter die Gürtellinie gehen. Man soll niemanden verletzen oder niemanden lächerlich machen, auch wenn das für den Kritiker vielleicht sehr lustig ist, aber der Leidende leidet und wird gequält. Und dann, ich glaube, dafür gibt es keine Gesetze, aber man muss das instinktiv spüren, wie weit man geht. Nicht wahr?
Georg Kreisler hat das aufgespießt, was diese Kritiker so treiben. Ich danke Ihnen, dass Sie gekommen sind. Wir hören jetzt noch den Musikkritiker von Georg Kreisler. Und Ihnen, Herr Schiff, wünsche ich noch eine schöne Zeit. Und wir freuen uns auf viele, viele weitere Konzerte von Ihnen.
Ich danke Ihnen sehr.
Heute findet jede Zeitung größere Verbreitung durch Musikkritiker. Und so habe auch ich die Ehre und mach jetzt Karriere als Musikkritiker. Ich hab zwar keine Ahnung, was Musik ist, denn ich bin beruflich Pharmazeut. Aber ich weiß sehr gut, was Kritik ist. Je schlechter, umso mehr freuen sich die Leute. Es gehört zu meinen Pflichten, Schönes zu vernichten als Musikkritiker. Sollte ich etwas Schönes finden, muss ich's unterbinden als Musikkritiker. Mich kann auch kein Künstler überlisten, da ich ja nicht verstehe, was er tut. Drum sag ich von jedem Komponisten, erst nachdem er tot ist, ist er gut. Ja, endlich habe ich einen Posten und die Zeitung lässt es sich was kosten. Ich sitz auf dem ersten Platze und die Sänger sehen meine Fratze. Orff und Eck und Boris Blacher fürchten meine hohen erfüllten Lacher. Hinde mit Strawinski und Varese sind zwar gut, doch ich bin Bese. Ja, ich kann zufrieden sein, das Schicksal hat mich reich beschert. Aber oh, mich belastet nur eine Verrücktheit, ich merke es in jedem Konzert. Ich sehe, wie das Publikum weich wird wie Wachs, wenn Musik alle Sinne bewegt. Ich sehe, wie beim Zuhören manch trutzige Manne ein Tränchen die Brille beschlägt. Nur für mich hat das Zuhören keinen Sinn, weil ich unmusikalisch bin. Ich sehe, wie ein liebliches Mädchen die Hand ihres Jünglings ergreift und sie drückt. Wie ein Großmutter zitternd die Halskette auszieht, weil sie sonst vor Rührung erstickt. Nur ich sitz da und hör nicht einmal hin, weil ich unmusikalisch bin. Zu Weihnachten schenkt man mir immer Platten. Ich brauch Krawatten, neue Schuhe. Wo ich auf Besuch bin, spielt man Platten. Ich sitz im Schatten und hör nicht zu. Aber andere hören zu und der Zauber der holden Musik macht die ganze Welt schwach. Die Bösen werden gut und die Kranken gesund, besonders bei Mozart und Bach. Nur ich sitz da und kratz mich stur am Kinn, weil ich unmusikalisch bin. Als Kind hab ich zwar Klavier gelernt und übte brav zu Haus, doch über gewisse Stücke kam ich nie hinaus. Dann hab ich auch noch Geige gelernt und übte brav und viel. Und dann ist mein Geigenlehrer gestorben und hat mir sein Geld vermacht, unter der Bedingung, dass ich nie mehr spiele. Aber etwas musste ich schließlich tun, so versuchte ich es als Autor. Und ein Verleger, zu dem ich kam, flüsterte mir ins Ohr: Schreiben Sie doch ein Buch über Schubert, schreiben Sie doch ein Buch über Schubert. Also ging ich froh nach Hause, setzte mich nieder und ich schrieb. Schubert war ein Stier, großer Komponierer. Er hat nie ein Geld gehabt, also ist er heute der Verlierer. Er schrieb gar viele Töne, sicher auch wunderschöne. Für mich sind sie leider bestialisch, denn ich bin ganz unmusikalisch. Ob es jetzt Schubert oder Tschaikowski, Brahms oder Liszt oder Dniepropetrovski, ob Symphonie oder Ouvertüre, Rock'n'Roll oder die Walküre, Zauberflöte, verkaufte Braut, für mich ist das alles nur laut. Das Buch war sofort ein Riesenerfolg und es sagten mir viele Herren: Genial, großartig, Sie müssen Kritiker werden. Ich sagte ja und es geschah. Ich gehe in Konzerte und Opern hinein und ich höre mir den Unsinn dort an. Den Leuten gefällt's und ich komm zu dem Schluss, an Musik ist vielleicht etwas dran. Nur was dran ist, will mir nicht in den Sinn, weil ich unmusikalisch bin. Die Orgel erklingt und ein Knabenchor singt und der Kontrapunkt tut sich verzweigen. Die Pauke zersplittert, der Kapellmeister zittert und angeblich schluchzen die Geigen. Am Schluss erdröhnt noch donnernder Applaus. Ich bin der einzige unmusikalische Mensch im Haus. Aber heute findet jede Zeitung größere Verbreitung durch Musikkritiker. Und so habe auch ich die Ehre und mache jetzt Karriere als Musikkritiker. Ich hab diesen Posten schlau erbeutet und ich hasse nichts so wie Musik. Und dass mir Musik so nichts bedeutet, zahle ich jetzt den Musikern zurück. Ah, wartet nur, ihr sollt es büßen, bebe zu den Füßen des Musikkritikers. Dass die Welt es wisse, lest die lustigen Frisse des Musikkritikers. Ich bin konsequent und ich erkenne kein Talent. Und da ich weiß, dass ich nichts kann, lasse ich auch niemand anderen ran. Und der Redakteur schätzt meine schlechte Meinung sehr und schreit aus Publikum, hurra, das nützt euch nichts, denn ich bin da. Und euren Kollegen gebt mir immer ihren Segen, denn jedem Künstler ist es recht, spricht man von anderen Künstlern schlecht. Nieder mit Musik!
Sie hörten Menschen und ihre Musik, eine Kooperation von BR Klassik und HR2 Kultur. Alle Gespräche dieser Reihe finden Sie auch in der App der ARD Audiothek.